Hallo und herzlich willkommen bei der Linux User Group Nürnberg. Mein Name ist Jürgen und ich erkläre hier das Linux-Dateisystem bzw. die Dateistruktur. Und zwar für Leute, die neu ein- oder umsteigen und für die Linux erstmal noch ein Buch mit 7 Siegeln ist. Gut, welche Erkenntnisse vermittelt dieser Vortrag? Es wird verglichen, was gleich ist mit dem Fensterprogramm. Oder die Unterschiede zwischen Linux und eben diesem sogenannten Fensterprogramm. Warum ist das alles anders? Was ist der Grund dafür? Ein Werkzeug dafür, wie man das beides dann handelt, beziehungsweise mit Linux dann entsprechend dann die Änderungen handelt. Dann anschließend noch eine kleine Vorstellung an einem Linux-Live-System, wie man eben diese Dateistrukturen ein bisschen auseinanderfieselt, um ein bisschen im Detail dann darüber zu sprechen. Und am Schluss gibt es dann nochmal eine Zusammenfassung und ein Fazit. Ja, und wenn Sie schon mal meinen anderen Vortrag sich angeschaut haben, warum auf freie Software umsteigen und Linux verwenden, dann kennen Sie bestimmt schon das, was jetzt kommt. Ich habe hier einen kleinen Zettel vorbereitet, eine kleine Transkription. Also hier oben das bedeutet nichts anderes als wie ein Fensterrechner oder ein Fensterprogramm. Nur so viel zum Einstieg. Gut, ja, Linux. Wenn man sich das im sogenannten Explorer oder hier unter Linux und den Dolphin dann anschaut, sieht man hier zum Beispiel links schon mal die Dateistruktur. Die ist so, wie sie aufgebaut ist, schon nahezu komplett. Das heißt also links der Ast hier oben runter ist das sogenannte Root- oder Admin-Verzeichnis, wie man das halt eben so kennt. Und hier unter Home oder JK in dem Fall werden dann die ganzen User denn eingehangen und dann die entsprechenden Dateisysteme bzw. hier die einzelnen Punkte wie Bilder, Bin und Dokumente, wie man es auch vom Fensterprogramm auch dann hier kennt. Soweit dazu. Die Unterschiede natürlich, da kommen wir jetzt gleich drauf dazu. Wenn man das jetzt hier auf der nächsten Folie anschaut, hier haben wir das typische Fensterprogramm. Hier oben taucht dann irgendwo Laufwerk C auf. Und dann natürlich hier unten dann auch mit den entsprechenden Verzeichnissen mit den einzelnen Einträgen. Das ist das, was man so kennt. Aber was einem, der jetzt zum Beispiel Linux jetzt neu auf dem USB-Stick gezogen hat, im Live-System neu gestartet hat, der jetzt gerade ganz neu in dem System herumklickt, in dem Explorer quasi reinschaut und denkt, hups, was habe ich denn hier? Wo sind denn zum Beispiel meine ganzen Laufwerke? Ne? Also zum Beispiel C, D und so weiter, wie jetzt hier zum Beispiel. Die sind hier zwar alle schön aufgetragen, aber unter Linux gibt es das eben nicht mehr. Und das ist erstmal irritierend. Da geht es einem so wie dem Typen hier unten, ne? Der sucht und sucht, ja, wo ist denn das alles? Ja, das gibt es auch bei Linux, aber ist alles natürlich ein bisschen anders organisiert und auch anders strukturiert. So, der nächste Punkt erstmal, die Zielgruppe, für wen dieser Vertrag eigentlich bestimmt ist. Der ist gedacht, eben wie schon eingangs erwähnt, für einen Umsteiger, die zum ersten Mal mit einem Linux-Dateisystem konfrontiert werden, die jetzt vorher so gar nicht gesehen haben. Für die ist das natürlich erstmal ein bisschen, naja, nicht erschreckend, aber erstmal, ups, alles komisch, alles anders. Und da bedarf es natürlich einer gewissen Orientierung. Diese Orientierung soll und will dieser Vortrag dann auch geben. Für wen ist dieser Vortrag nicht bestimmt? Natürlich für Profis, da hier in dem Vortrag natürlich nur die elementaren Grundkenntnisse vermittelt werden, die erstmal für Einsteiger relevant sind. Natürlich sind diese ganzen Dateisysteme und Strukturen wesentlich komplexer, man kann da viel mehr mitmachen und das ist also eine halbe Stunde sowieso nicht irgendwo abzudecken und ist auch nicht Sinn der Sache. Wenn einer das später mal braucht, einfach die Suchmaschine seiner Wahl anwerfen, die Themen durchgucken und da gibt es jede Menge Tutorials und Informationen im Netz, die einem dann da weiterhelfen können. Und natürlich, was ist das Ziel dieses Vortrages? Natürlich in der Lage sein, das Linux-Dateisystem zu verstehen und auch grundlegend zu beherrschen. Also in den elementaren Dingen, wie es ein Anfänger oder einer, der neu mit dem Linux arbeitet, dann so weit ein Rüstzeug hat, dass er weiß, wie das Ding funktioniert und was er zu machen hat, wenn er irgendwelche Probleme denn offenkundig wird. Gut, jetzt gibt es erstmal noch ein paar Definitionen. Dateistruktur, das ist eigentlich erstmal der Dateibaum, den wir eben gesehen haben. Und jetzt wird hier dann ein bisschen auf die Unterschiede eingegangen zwischen dem Fensterprogramm und Linux, was da eigentlich anders ist. Manche Sachen sind gleich, erstmal von der Struktur, erstmal ganz grob gesehen, ja. Aber im Detail gibt es dann doch entsprechende Differenzen. Dateisystem, dann gibt es also Dateisystem selbst, das sind unterschiedliche Verfahren, jetzt Daten elektronisch auf einen Datenträger abzulegen. Und hier wird auch nur einfach dann auf die Unterschiede eingegangen, wie zum Beispiel externe DAN-Träger, USB-Sticks, dann im Zusammenhang mit Fensterprogramm und mit Linux dann zu verwenden. Es gibt bekannte Dateisysteme, die jeder kennt, das FAT, FAT32, EXFAT und NTFS, das ist das aus der Fensterprogrammwelt, oder Extend 2, Extend 3, Extend 4 oder BATFS. Das sind Dateisysteme aus der Linux-Welt, wobei die letzten beiden eigentlich die aktuelleren sind, die auch noch unterstützt werden. Gut, ja, Linux-Fensterprogramm, Besonderheiten gibt es da schon mal ganz grundlegend bei den Zugriffsrechten einer Linux-Datei. Und zwar, warum ist das so? Da muss man ein bisschen in die Geschichte reingehen. Linux ist Unix und Unix war ein System, das Multi-User, Multitasking-fähig ist. Das heißt, damals waren die Rechner noch sehr teuer und sehr groß, konnte sich keiner einen richtigen leisten, da mussten sich also mehrere Bearbeiter einen Rechner teilen. Das wurde dann so angegangen, dass quasi ein Rechner zum Beispiel 8 Arbeitsplätze angeschlossen waren mit Terminals und mit einer Tastatur. Und diese 8 Leute haben dann ihre Programme bearbeitet. Jeder hat sein Programmteil für sich. Jeder hat dann quasi seinen Teil in einer eigenen Task abgearbeitet. Daher der Begriff Multi-User, also Vielfach-User, Multitasking, also mehrfache Slots, die der Rechner dann letztendlich bearbeitet. Weil der Rechner selber hat dann eine CPU gehabt und einen Arbeitsspeicher und noch einen Massenspeicher, wo er entsprechend die Daten hat ablegen können. So, damit jetzt der Müller und der Meier und der Fritz nicht untereinander auf Daten zugreifen können, untereinander, die halt eben nicht für diejenigen Leute bestimmt sind, hat man da Zugriffsrechte eingeführt. Und zwar einmal für die Besitzer, also für den Meier oder den Müller, wie auch immer. Der hatte die Datei besessen. Da gibt es noch eine Gruppe, also noch einen Bereich für Leute, die in einer Gruppe zusammenarbeiten. Das kann zum Beispiel Einkauf, Verwaltung oder was auch immer denn sein. Und da gibt es noch eine weitere Gruppe mit Zugriffsrechten, die als alle, also für den Rest der Welt dann definiert sind. Und jede dieser Gruppen haben zum Beispiel drei einzelne Merker, wie jetzt hier angegeben. R für Lesen, Read, W für Write für Schreiben und X für Ausführbar. Und diese Merker kann sich der jeweilige Besitzer jeweils dann setzen oder auch dann wieder wegnehmen. Es ist auch dann relativ einfach dann zu tun mit den entsprechenden Werkzeugen. Es gibt entsprechende Befehle, die man da anwenden kann, die erst einem dann dafür bewerkstelligen. Natürlich der größte Besitzer, oder der den meisten Rechten, ist der Admin, der Root, ne, der darf dann quasi alles. Und der verteilt auch letztendlich die Rechten dann auf die Gruppen. Je nachdem, wie viele Leute jetzt zum Beispiel in der Gruppe Einkauf sitzen, die können untereinander auf Dateien zugreifen. Oder aber auch Gruppe Einkauf oder wie auch immer. Das kann man hier sehr fein dann hier einstellen. Man muss hier erstmal nur mal wissen, es gibt also hier für jede Datei, gibt es hier mindestens mal 9 verschiedene Merker, die man dann setzen kann. Die dann auch dafür sorgen, dass die Datei von Almer Müller, nicht von Meier, entsprechend gelesen werden kann, wenn hier er nicht eine entsprechende Gruppe ist und auch hier nicht entsprechende Merker dann gesetzt sind. So, hier, wie gesagt, binär kodiert RWX. Das gibt also, wenn da irgendwas steht an der Stelle, bedeutet das eine 1. Und wenn in dem nur da ein Strich auftaucht, wie auch immer, dann gibt es das halt 0 oder für nicht zulässig nicht erlaubt. Das kann man hier beim nächsten Beispiel ganz gut sehen. Wenn man da jetzt ein Linux-Dateisystem aufruft mit ls-l, dann wird quasi das Verzeichnis aufgelistet mit Unterverzeichnissen und auch dann mit den entsprechenden Dateien. Das sieht dann hier so aus. D steht für Directory, also Verzeichnis. Dann haben wir hier rwx, sind die ersten drei Kürzel für den Besitzer. Das heißt, diese Datei oder dieses Verzeichnis an der Stelle, das darf man lesen, das darf man schreiben. Das x steht für ausführen. Die nächsten drei, das A, das Minus und das X steht für die Gruppe. Das heißt, die zugehörige Gruppe darf nur lesen, nicht schreiben, aber ausführen. Und der Rest der Welt darf auch nur lesen, nicht schreiben, aber ausführen. Das sind bei Verzeichnissen, die werden auch dann, diese Einträge werden auch meistens nochmal auf die Dateien runter vererbt. Das heißt, ausführen ist sinnvoll natürlich für Programme und für Skripte. Und wenn diese Merker hier fehlen, hat man meistens, also natürlich hat man da eine Textdatei oder ein Bild oder wie auch immer, also nur eine normale Datei, die eben nicht ausführbar ist. Gut, man stößt da öfters auch dann auf, dass man Darstellung, wo dann diese Bitcodierung hier in Zahlen dargestellt wird, zum Beispiel 755. Ja, das bedeutet einfach, der erste Stelle 7, dreimal die 1, bedeutet binär hat eben 7, dann die 101 ist eine 5, 101 hier auch wieder eine 5. So kann man dann sich auch anhand von diesen Zahlen dann herausklabüsern, welche Rechte die Datei dann zum Beispiel hat. Ne? Ist erstmal nur mal so, nur für die Info erstmal zu wissen, dass es da eben andere Möglichkeiten oder andere noch viel feingranulare Einstellmöglichkeiten gibt als die bei dem Fensterprogramm. Zum Beispiel jetzt hier nochmal als Beispiel, das ist jetzt eine Datei, die man eben nicht ausführen kann. Da hat man eben hier die 6444. Wie man merkt, wird über eine 1. Das 1 kommt hier hinten, die fehlt da hinten. Das heißt, das X da hinten ist dann weg und ist eben dann nicht ausführbar. Wäre, wie schon eben gesagt, eine normale Datei. So, dann gibt es natürlich auch noch diese Gruppeneinteilung, wie auch schon mal erwähnt. Hier auch hier nachguckt, JK wäre jetzt der Benutzer. Users ist die Gruppe. Ne? Das heißt, hier kann man jetzt hier mehrere Benutzer anlegen, die alle der Gruppe Users angehören. Hier in dem Beispiel im Normalfall auch, wenn Sie auch den Rechner sich quasi neu erstmal da so einrichten oder neu angucken, legen Sie auch nur einen User an und der auch nur der einen Gruppe dann angehört. Ne? Sie arbeiten in der Regel ja nur allein an dem Rechner, obwohl theoretisch natürlich Sie sieben Konsolen haben, Alt F1 bis Alt F7, weil die F7 dann die grafische ist, wo Sie sich dann einloggen können und können da verschiedene Sachen dann trotzdem auch gleichzeitig machen. Das ist so am Rande, ist bei ganz speziellen Aktionen mal ganz nützlich. Da kann man den Rechner auch gezielt runterfahren, wenn da die grafische Oberfläche aus englischen Gründen mal hängt. Gut, wie gesagt, das ist jetzt hier der normale Nutzer, JK-Users. Wenn Sie jetzt als Root eingeloggt sind oder eine Datei haben, die als Root, als Admin angeloggt ist, dann sind Sie Nutzer Root und gehören auch dann der Gruppe Root. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Wie Sie sehen, JK gehört nicht zu Root und Users auch nicht zu Root. Das heißt, die Dateien, die unter JK-Users ablegen, kann Root zwar darauf zugreifen. Also Root kann sagen, okay, ich kann die Datei mal angucken, aber hier JK kann nicht auf Root-Dateien zugreifen, auch nicht aufs Root-Dateisystem. Ne? Da wird er abgeblockt. So, diese Dateirechte kann man natürlich auch ändern. Da gibt es einen schönen Befehl dafür, wie Checkmode. Da gibt es eine Reihe von Parametern. Gut, man muss das als Anfänger nur erstmal gesehen haben, dass es sowas gibt. Auch hier das gleiche mit den Gruppenzuordnungen. Sitze kann man auch mit schon Root Einkauf zum Beispiel, Beispieldatei, kann man sagen, okay, ich möchte dieser Datei jetzt irgendwas einen anderen Nutzer und eine andere Gruppe zuweisen, kann man das mit diesem Befehl einfach dann tun. Gut, wie gesagt, man muss es nur wissen. Das sind also Anweisungen für die Kommandozeile. Diese Parameter werden beliebig komplex, alles für später, wenn man mal ein bisschen mehr Ahnung hat und mehr praktische Erfahrung. Es gibt aber auch hier eine Möglichkeit, gerade für Einsteiger, das wesentlich einfacher zu machen. Also, wie gesagt, da oben ist das sehr viel Luft, aber für den Anfang muss man es sich nicht unnötig umständlich machen. Da hat man eine andere Mal. Wir werden das gleich mal im Live-System mal anschauen, wie das funktioniert. Es gibt da so ein schönes Werkzeug dazu, das heißt Midnight Commander. Das ist aus dem Norden Command entstanden. Die Eltern von uns werden noch wissen, was das bedeutet, was das Teil war. Das ist also ein Konsolentool, das Sie einfach dann aufrufen können, ohne grafische Oberfläche, aber Sie trotzdem den ganzen Dateibaum und die ganzen Inhalte sehen können. Da ist ein Editor drin, da können Sie Dateien verändern, Sie können Dateien kopieren, können Dateien löschen, Sie können, wichtig hier in dem Fall, auch die Dateiattribute ändern. Sie können also die Zugriffsrechte ändern und können auch die Nutzer- und Gruppenzugehörigkeiten relativ einfach ändern, ohne dass Sie jetzt diese ganze Kommandozeilen-Dinge wie eben auf der Seite angezeigt jetzt schon alles wissen müssen. Ne? Also es hat sich da sehr bewährt, dieses Teil da gerade für Anfänger, dass man da doch sehr gezielt weiß, was man da tut. Gut, so, jetzt bin ich hier eins zu weit. Jetzt gehen wir da wieder zurück. So, jetzt schauen wir mal uns das mal auf der Konsole mal an. Augenblick, lassen wir mal hier rüberziehen. So, jetzt hat diese Schlafen. Das läuft jetzt hier momentan in einer virtuellen Maschine. So, das ist jetzt ganz normal User hier, jk@linux, so heißt jetzt der Rechner. Ne? JK ist der Nutzer und hier ist keine Raute zu sehen, also normaler Nutzer. Dann geben wir den Befehl ein MC, das ist der Midnight Commander, das ist der Aufruf dafür, der ist in jedem Repository drin. Muss man sich gegebenenfalls nachinstallieren, wenn man einen Stick hat, der mit einem läuft, ist der in der Regel mit dabei, dass man ihn schon gleich mit aufrufen kann. MC, dann passiert hier sowas, dann kommt hier so ein Fenster auf, zweigeteilt. In der Regel jetzt hier, taucht immer hier beides mal gleichzeitig auf. Ne? Das ist jetzt hier, so wie man es jetzt hier sieht, das Linux-Hauptdateisystem, was alles dem Admin zugehört. Ne? Ja, Laufwerke C und D und ENF, wie schon eingangs erwähnt, gibt es hier keine, weil Linux diese Kennungen alles als Devices benutzt und verwendet und hier allesamt in den Dateibaum hier einhängt. Das heißt, wenn man da schon mal ein bisschen vorgreifen kann, wenn man da reingeht auf Devices, richtig, da würden jetzt die ganzen Laufwerke dranhängen. Block, das ist alles erstmal für einen Anfänger ziemlich verwirrend, keine Frage. Dann braucht man auch nur das Allerwenigste davon und muss es erstmal nur wissen, dass es sowas gibt. Ne? LP zum Beispiel wären die Drucker, die hängen dann auch hier mit dran mit ihren entsprechenden Kürzeln. Jetzt schauen wir gerade nochmal nach. Hier unten SDA zum Beispiel. SDA, wir haben hier eine virtuelle Platte, da gibt es nur eine einzige SDA und das sind die einzelnen Partitionen 1, 2, 3. Ne? Und SG0 wäre jetzt hier in dem Beispiel des CD oder DVD-Laufwerk. Gut, das weiß man erst noch nicht so, aber hier drin werden dann die Laufwerke angehangen. Muss man nur mal wissen, dass man es mal gesehen hat. Ansonsten hat man da relativ wenig mit zu tun. Ne? Gut, ja, fangen wir nochmal von hier oben an. Das sind quasi alles Dateien, die das System braucht, wo man als normaler User nicht mit in Berührung kommt. Ne? Das sind Binärdateien. Was hier besonders ist, diese mit dem Add davon, das sind alles symbolische Links. Gut, hat man mal gehört, braucht man praktisch nicht. Also nicht als Anfänger, als Anfang mal. Die Programme, die ausführbar sind, werden hier grün angezeigt und hier vorne mit dem Stern versehen. Das zieht sich jetzt hier überall so durch. Kann man sich das hier angucken, wenn man Spaß hat und lustig ist, braucht man aber erstmal nicht. Was das auch nicht ganz interessant ist, ist hier Boot. Boot und Corrupt und Corrupt 2, da liegen die ganzen Kernels, ne, mit dem das System arbeitet und auch dann bootet. Also da erstmal auch tun ist die Finger von lassen, da nichts machen tun. Man muss es wissen, das gibt es, aber mehr erstmal nicht. Devices hatten wir eben. ETC ist ein ganz wichtiges Verzeichnis. Das ist äquivalent zu der Registry. Wobei bei Linux das Schöne ist, Linux deckt alles im Klartext ab. Alle Konfigurationsdateien, alle im Klartext. Das heißt, man kann da jederzeit ran, kann da Dinge ändern oder auch nicht, je nachdem, wo man es braucht. Das sind also die ganzen Dateien, die man jetzt hier so benötigt oder die Programme benötigen, um sich irgendwie dann einzustellen. Ne? Hier gibt es auch noch einen Cronjob, der liegt auch hier mit drin. Kann man Dinge einstellen, jetzt hier zum Beispiel täglich. Hier oben täglich, stündlich, monatlich oder auch wöchentlich ablaufen. Automatische Backups oder sowas zum Beispiel. Gut zu wissen, dass man es mal gehört hat, braucht man erstmal so auch nicht. Ne? Was ganz nicht ganz so falsch ist, gibt es hier unten jede Menge Verzeichnisse, da gibt es hier unten dann einige Dateien. Ne? Und da gibt es eine, da möchte ich kurz mal drauf eingehen, das ist die FSTAB. Und die ist nicht ganz unwichtig. Hier, halt, da ist sie. Editor, haben wir hier F3, gibt es hier unten. Ansicht gibt es hier da auch noch bearbeiten. F4, also hier gesagt F3, wenn man da dann drauf drückt hier, dann geht so ein Editorfenster auf, beziehungsweise erstmal nur zum Anschauen, dass man nichts kaputt machen kann. Und da ist zum Beispiel jetzt angezeigt die ganzen Dateisysteme, wo die eingehangen sind. Das ist die Swap-Partition per DFS zum Beispiel ist da mit drin. Und diese andere Dinge allesamt, falls man ein Problem gibt, man sucht Hilfe, dann ist das hier an der Stelle die Möglichkeit, da mal nachzuschauen, was da wohl irgendwo vielleicht ein Problem sein kann. Da auch was zu editieren, ohne dass man das weiß, kann man auch nur sagen, Finger von lassen. Nur wichtig zu wissen, es gibt sowas und man weiß, wo es liegt. So, dann gehen wir hier mal wieder schön zurück. Ja, das sind ein paar Dateien. Ich lasse das erstmal ein bisschen durchlaufen. Macht ein bisschen Spaß. Das nächste ist jetzt hier das Home-Verzeichnis. Und da liegt jetzt der User JK. Es gibt hier nur einen einzigen. Hier würden jetzt zum Beispiel der Meier, der Müller und wie sie alle heißen, im Normalfall, falls existent wären, alle drunter liegen. Gut, gibt es hier erstmal nicht. Und da sind jetzt alle Nutzerdateien abgelegt, beziehungsweise alle Dateien eines Nutzers abgelegt. Die mit dem Punkt hier vorne weg, das sind alles versteckte Dateien. Das gibt es bei dem Fensterprogramm ja auch, dass man Dateien verstecken kann. Die sind also im Normalfall nicht sichtbar, man kann es aber anzeigen lassen. Und hier haben wir wieder, wie vorhin auch schon mal kurz gesehen, da haben wir die Bilder, die Dokumente, die Downloads und all diese Dinge mehr, die jetzt hier dann abgelegt werden und die man dann als normaler Nutzer, wenn man sich als normaler Nutzer dann auch einloggt, dann auch bearbeiten kann und dann auch hier auch einen Zugriff drauf hat. So, MWare-Tools, ja, das ist eben das von der virtuellen Maschine. Gut. So, das ist quasi der JK-Users. Das werden jetzt alles die Dateien sein, die da zu dem zu dieser Gruppe dann da gehören. So, dann geht es hier wieder weiter. Libraries, auch wieder ein Root-Verzeichnis, wenn man so will. Also eines, das dem Nutzer Root dann gehört. Ja, Yast und so weiter, das sind alles diese Dinge. Mount, HGFS, das ist hier das Dateisystem, was jetzt die VMware, jetzt die virtuelle Maschine dann verwendet, um jetzt hier mit dem Host dann zu kommunizieren. Gut, hat man normalerweise auch nicht, wenn sie das normal dann anspielen. Opt, klar. Wenn sie jetzt externe Programme holen, wie Google Earth oder solche Dinge, die installieren sich dann gerne in diesen Verzeichnis-Ast hinein. Ist quasi optional, wie auch immer. Proc, ja okay, das sind auch tolle Sachen, braucht man normalerweise auch nicht als Anfänger. Root, wenn man da draufklickt, aha, konnte nicht wechseln, weil dafür braucht man Root-Rechner. Ich bin aber hier nur als normaler User drin, also Zugriff verweigert. Ne? Run ist auch nochmal ein Verzeichnis-Ast, das ist stellenweise wichtig, wenn man zum Beispiel externe USB-Platten oder Sticks anschließt und möchte jetzt hier wissen oder hier auf die Daten zugreifen. Die liegen in aller Regel, wenn die hier auf Mount eingesetzt und dann tauchen die hier an der Stelle dann auf. Stellenweise mit der kryptischen Nummer, wie man sie vorhin bei der FSTAP dann mal gesehen haben. Ne? Dann kann man die dann anbinden und kann die auch dann mit Daten beschreiben. Netconfig. Samba, ja, das sind alles jetzt diese Dinge, braucht man in der Regel nicht. Also es nur erstmal zum Zeigen, dass es hier sowas gibt. AppArmor auch wieder. Das sind also Dinge von der Struktur, teilt sich das immer wieder auf, ist irgendwo immer wieder gleich. Dann gibt es hier noch USR. Das ist noch ein bisschen Besonderheit, USR und BIN. Das heißt, wenn Sie RPM oder DIP-Pakete installieren, die werden dann hier hinein gepackt. Also hier liegen die ganzen Programme drin, die es da gibt, Xorg und hier unten und XNCVF und VNC und was das alles so ist. Ne? Also wie gesagt, muss man nur wissen, hier liegen die Programme alle ab, die vom System hier installiert werden. Aus der Repository heraus oder wie auch immer. Ne? Und es gibt hier noch einen weiteren Punkt, der heißt hier Local. Wenn Sie das letzte Mal hier angucken, ist das, was jetzt kommt, nahezu identisch, mit Ausnahme von den Man-Pages, wie auch immer. Das hat den Grund, wenn Sie jetzt selber Programme schreiben, kompilieren und mit Make-Install dann in das System einpflegen, dann landen die allesamt in diesem Verzeichnis. Schauen wir nach, bin ist leer, ist klar, hier wurde auch nichts kompiliert und nichts installiert, das ist dann an der Stelle, findet man auch da nichts mehr. Aber das wird dann hier abgelegt, das hat es ein bisschen getrennt. Ne? Das heißt, einmal systemweiter Zugriff oder halt eben der lokale für die normalen Dinge, die man dann selber mal am Ausprobieren ist. So, ja gut, Variablen, gut. Da gibt es also hier auch noch Temp-Verzeichnis. Ja gut, dann schreibt das System oder die einzelnen Prozesse, die schreiben dann da fleißig ihre Daten da rein, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wie auch immer. So, ja, das ist eigentlich ganz grob auf die Schnelle. Das Linux-Dateisystem, wie gesagt, wenn man kurz mal rekapituliert, die ganze Hardware, die es da gibt, Drucker, USB, serielle Schnittstellen, wie quasi USB ist ja auch eine besondere Form, ne, oder eine serielle Schnittstelle, die ganzen Laufwerke werden alle darunter abgelegt und hierüber wird das ganze System auf EDC konfiguriert. Home ist das Home-Verzeichnis, wo die eigenen Daten alle drauf liegen. Mount ist nochmal ein Mount-Punkt, wo auch nochmal externe Datenträger mit angebunden werden können. Opt, da werden externe Programmpakete eingespielt, wie zum Beispiel dieses Google Earth oder wie immer diese ganzen Teile alle heißen. Ne? Run ist auch nochmal interessant für halt eben für den Mount-Punkt nochmal da zu setzen, um halt eben externe Datenträger da wieder zu finden. Ansonsten, ja gut, USR liegen halt die ganzen Programme. Das ist soweit auf die Schnelle erstmal das Dateisystem. So, jetzt haben wir ja vorhin schon mal gesagt, ja, es gibt ja da die Möglichkeiten, Dateizugriffsrechte zu ändern. Dann schauen wir uns mal hier mal ein Beispiel mal aus. Gucken wir mal erstmal nochmal hier so rein. Das ist erstmal egal, wie auch immer. Mal ist irgendeine Datei, wie auch immer. Wir sind jetzt hier im Home-Bereich, also im normalen Nutzerbereich. Dieses MC selber ist ein sehr mächtiges Werkzeug, haben wir eben schon mal gesehen. Es gibt also hier diese Ansicht, es gibt auch dann den Editor-Modus, man kann hier kopieren. Man kann auch jetzt hier Dateien hin und her schieben, wie Sie schon gesehen haben. Ich habe jetzt hier nur auf der linken Seite gearbeitet, rechts hat sich nichts verändert. Man kann hier durch Tab hier den Cursor rüberspringen lassen, kann hier genauso arbeiten und kann dann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt hier Home JK, hier mal im Home-Verzeichnis irgendwas, meinetwegen Bilder, und möchte jetzt hier jetzt auch irgendwas hier rüber kopieren. Wie gesagt, es geht jetzt hier nur Home. Wenn Sie jetzt hier von Rot jetzt reingehen wollen, wenn Sie auch eine Fehlermeldung bekommen, weil Sie können als normale User nicht da einfach als Root rübergehen. So, jetzt wollen Sie zum Beispiel diese Datei hier kopieren, dann geht man hier auf F5, dann geht da nochmal so ein Fenster auf, ja, dann tackert man nochmal alles einfach so durch bis auf OK. Und dann schiebt es einfach so rüber, hat man es einfach dann kopiert. Ne? Man kann auch hingehen, kann sagen, oh, da habe ich jetzt irgendeinen Blödsinn gemacht. Dann geht man hier rein auf F8. Schauen wir mal, Moment, dieses bisschen. Dann sagt er einfach, ja, wollen Sie löschen? Löschen, ja. Und dann ist es weg. Der Vorteil von MC ist auch, für später mal, wenn man über SSH auf andere Rechner zugreifen will, kann man das auch so installieren, kann man genauso gut dann auf Fernzugriff auch einen anderen Rechner so administrieren. So, es gibt jetzt hier oben dann verschiedene Möglichkeiten, dann hier den MC selber dann nochmal ein bisschen einzustellen. Man kann hier, wie gesagt, FTP-Verbindung aufbauen. Das ist alles sehr fein, sehr schön. Es gibt hier nochmal Befehl, Dateienvergleich, externes Anordnung. Also das ist also schon ein sehr mächtiges Werkzeug, aber für den Anfang auch nur gut zu wissen. Konfiguration, klar, da kann man den MC selber nochmal ein bisschen einstellen. Und rechts ist halt das gleiche wie auf der linken Seite auch. Wie gesagt, man kann hin und her springen und kann Daten hin und her kopieren. Man kann auch jetzt hingehen, kann sagen, okay, man macht jetzt hier eine FTP-Verbindung auf und kann dann Daten dann via FTP dann dahin schicken, zum Beispiel auf einen anderen Rechner. Ne? So, was jetzt für uns wichtig ist, was wir eingangs schon mal erwähnt haben, Datei. Da gibt es die beiden Möglichkeiten, dieses CA-Mod oder Change-Mod und das Shown. Das sind eigentlich die beiden Programme, die wir hier benötigen, um zum Beispiel hier die Zugriffsrechte zu ändern. Da klickt man einfach drauf. Dann geht hier auch wieder so ein Fenster auf. Und wie wir jetzt hier sehen, ist jetzt diese eine Datei, die wir da jetzt so angeguckt haben, hat die hier Eigentümer JK, Gruppe Users, also die gehört dem Eigentümer ist JK, also der Nutzer, der Home-Mensch an der Stelle. Und wenn man jetzt hier sehen kann, gut, hier oben gibt es noch zwei oder drei weitere Bits. Gut, als Anfänger erstmal, als Neuling erstmal auch uninteressant. Wichtig sind eben hier die, wie eingangs schon erwähnt, drei Stück. Die sind ja alle gesetzt, das heißt, die Datei darf bei dem von dem Besitzer gelesen werden, darf von dem Besitzer geschrieben werden und darf sie auch ausführen. Und die Gruppe selbst darf sie ausführen, aber nicht schreiben, dann auch nicht löschen, weil löschen ist auch ein Schreibvorgang. Execute ausführen darf sie auch und alle anderen dürfen die auch nur lesen und auch ausführen, aber auch halt nicht löschen oder dann nochmal verändern oder schreiben. So, der Nutzer selbst natürlich kann natürlich jederzeit sagen, okay, ich möchte das jetzt hier weg haben oder nicht, oder kann dann jederzeit hier dann seine Zugriffsrechte hier ändern, ist kein Problem, kann er tun, ist er freigestellt, ne? Wenn er dann die Rechte hat, ne? Und wenn er Root ist, er darf nicht alles tun. Ne? Also Root darf alles, ne? Man weiß ja, Root mit großer Macht kommt große Verantwortung und da muss man sehr vorsichtig sein, was man da treibt. Ne? Also ich nutze dieses Werkzeug hier MC aus dem Grunde mir ganz gerne, gerade dann, auch wenn ich als Root arbeite, weil man da sehr genau überlegen muss, was man da tut und nicht einfach so mit der Nutzeroberfläche mal dahin klickt und hierhin klickt, dann manchmal verschmiert man auch irgendeinen Eintrag und zieht dann irgendwo noch einen Unterordner dann mit, liest den aus Versehen irgendwo dann ganz anders abfallen, der verschwindet dann irgendwo. Und dann hat man halt ein Riesenproblem, wenn das System darauf zugreifen will und findet den Ordner nicht mehr. Und da ist man hier an der Stelle mit dem MC, gerade am Anfang, wird man auch dann ein bisschen zu einem stringenten Arbeitenden erzogen. Das ist also ganz, ganz wichtig, um dann ein bisschen System und auch eine gewisse Struktur reinzubekommen. Gut, jetzt haben wir die Dateien so ein bisschen geändert. Durchsetzen wird das aktualisiert, übernommen. Wir brechen das hier erstmal ab. Datei nochmal, das war der eine Befehl. Dann gibt es natürlich den zweiten, der hier wichtig ist, der schon. Da haben wir ein anderes Fenster, das ist halt das Schöne an der Sache, man kann nicht viel falsch machen. Man kann sich nicht hier sich irgendwie verklicken, man kann hier einfach dann auswählen und sagt jetzt hier JK, ja schön gut, JK Users. Das wird auch hier nochmal aufgeführt, JK Users, okay, das ist die Datei, die gehört dem Besitzer JK und den Gruppe Users. Gut, JK. Wenn Sie jetzt selber so ein System anlegen, dann haben Sie natürlich ganz andere Kürzel, einen anderen Namen ist klar. Aber in aller Regel haben Sie auf Users oder die Gruppe Users ist allgemein erstmal voreingestellt. Das heißt, da brauchen Sie in der Regel nichts zu ändern. Meistens hier oben dann JK oder wie gesagt, Ihr Namen, wie auch immer, da entsprechend denn da einstellen. So, wenn Sie jetzt, gut, das geht jetzt in dem Moment natürlich nicht, aber Sie können ja auch jetzt sagen, hier, ich möchte jetzt Root einstellen und dann hier können Sie hier oben auch den Root den auswählen, setzen Sie den, dann können Sie das dann ändern, theoretisch. Aber wie schon eben gesagt, Fehler geht hier an der Stelle nicht, weil Sie sind nur normaler Eigentümer, als normaler Nutzer. Können Sie an der Stelle erstmal nicht tun. Umgekehrt allerdings schon. Wenn Sie eine Datei haben, die jetzt hier rot-rot ist, können Sie sagen, okay, ich weise die Datei jetzt dem Nutzer JK der Gruppe Users zu. Ne? Aber Hintergrund dieser Information ist halt eben hier, Sie haben in der Datei die Möglichkeiten, ganz einfach hier dann, ohne dass Sie jetzt groß was falsch machen, jetzt die Rechte für Dateien, aber auch für Verzeichnisse dann zu ändern. Gut, soweit dazu. Habe ich noch was vergessen? Glaube nicht. Gruppenabwählen, ja gut, da gibt es also noch viele andere Sachen, diese Marke. Und nächstes sind auch mal die einzelnen Funktionstasten beschrieben, zum Beispiel F8. Ne? Neues Verzeichnis erstellen können Sie natürlich auch machen. Umbenennen, verschieben, ja, das ist alles dann hier möglich. Erstmal wichtig nur zu wissen, hier haben Sie ein Werkzeug, wo Sie relativ gefahrlos dann die Gruppenzugehörigkeiten und aber auch dann die Zugriffsrechte ändern können. So weit, so gut. Ja, jetzt gehen wir erst wieder mal wieder hier einen Schritt zurück. Dann so erstmal schauen, wo wir hier wieder sind. So gut. Das haben wir jetzt eben schon mal gezeigt. Da sind wir soweit durch. Also das sind quasi die wesentlichen Unterschiede erstmal zwischen Linux und dem, was Sie auch so schon mal kennen als Fenstersystem. Wie ich schon gesagt, erstmal nicht grundsätzlich verschieden, aber doch im Detail eben bedingt dadurch, dass halt eben dieses Fenstersystem halt quasi ein Single-User-Single-Tasking-System ist. Da sitzt eben nur einer dran und der hat quasi den Rechner für sich alleine. Und Linux und Unix teilen sich halt eben die Ressourcen dann halt eben auf und dadurch halt eben auch die erweiterten Dateirechte und auch die erweiterten Dateizugriffsrechte. Gut, ja, nächster Punkt ist natürlich, wo man auch dann wieder eine Frage hat. Ja, ich habe jetzt hier einen Fensterrechner und habe hier einen Linux-Rechner, habe aber Dateien, die möchte ich jetzt hin und her schieben. Kann ich das machen? Passt das soweit? Oder sind die Dateisysteme so verschieden, dass es da keine Schnittmenge gibt? Das gilt, ja, die Dateisysteme sind verschieden. Dieses Fensterprogramm kann in erster Linie nur seine Dateisysteme verwenden. Es gibt oder gab zumindest mal unter XP-Zeiten gab es mal noch so einen Treiber. Da hat das Extended 2 hat er dann reingezogen, sodass man dann auf einem Fensterprogrammsystem auch Linux-Dateien hat rüberspeichern können. Das Linux selbst kann im Prinzip viel mehr in Anführungszeichen Dateisysteme verarbeiten, auch diese Fensterprogramm-Dateisysteme. Das heißt, Sie kennen auch NTFS und auch FAT32. Somit ist das kein Problem, wenn Sie jetzt hingehen, einen Datenträger, jetzt sei es jetzt ein USB-Stick oder eine externe Festplatte mit NTFS formatieren. Zur Not geht auch FAT32, nur das haben Sie halt eben die Begrenzung mit der 4 GB Dateigröße. Wenn Sie also Videos kopieren wollen, die größer als 4 GB sind, dann wird das nicht funktionieren. Also einfach mit NTFS formatieren, dann können Sie Dateien, die Sie jetzt im Fensterrechner bearbeitet haben, rüberziehen in Ihren Linux-Rechner, können die dort rüber kopieren, können die da öffnen und weiter bearbeiten oder importieren, je nachdem, was es dann für ein Format ist, ne? Und können damit weiterarbeiten. Bei CD und DVD ist es so, die haben ihr eigenes Dateisystem, das ISO 9660, wie auch immer. Und die können Sie sowohl vom Fensterrechner lesen, als aber auch die lesen und schreiben, als aber auch bei einem Linux-Rechner. Das macht also keinen Unterschied. Also wenn Sie also Datenträger haben, NTFS, sind Sie immer auf der sicheren Seite und dann können Sie Daten hin und her schieben und dann haben Sie da kein Problem. Das funktioniert also auch sehr gut. So, ja, wie schon gesagt, Werkzeug ist dieser MC Midnight Commander. Da können Sie ganz gut mit handwerken und hantieren. Wie schon gesagt, Norton Commander Clone. Und gerade wenn man auf Root-Ebene dann arbeitet oder als Admin sehr empfehlenswert ist, auch dann zu verwenden, weil man da doch die Fehlerwahrscheinlichkeit dann doch relativ gering ist. Gut, weiterführende Literatur. Ja, Bücher über Linux, die man irgendwo findet. Können Sie ohne weiteres kaufen, gerade speziell als Anfänger. weil die Befehle und auch das System selbst hat natürlich über die Jahre natürlich weiterentwickelt, ist ganz klar. Aber die Basics zum Beispiel, die Chown, die Befehle oder Jackmode oder sowas, das sind alles uralte Befehle, die gibt es schon seit zig Jahren. Und wenn man da sich reinfuchsen will, dann langt auch ein altes Buch. Wenn man ein bisschen fitter ist, dann kann man sich auch was Aktuelles kaufen, auch hier ein Crowdflare oder wie auch immer. Also da ist kein Thema. Für den Einstieg langt da einfach irgendwas, was man da findet und gut ist. Ne? Und wenn man Fragen hat, natürlich, dann wirft man die Suchmaschine seiner Wahl an. Und im Internet gibt es so viele Dokumente und Videos, wo man jederzeit denn auch fündig wird und auch weiß, und auch Dinge findet, ne, und auch Wissen denn aufspüren kann. Gut, ja, jetzt haben wir hier noch die Raving hier aus Pixabay und dann gut, LBD, LBD-Org, die Dachorganisation vom LBD 2021, ne, schauen sich die anderen Beiträge auch bitte alle an. Ne? Die Jungs haben sich alle viel Mühe und Arbeit gemacht, ne? Und es lohnt sich wirklich, sich da auch da reinzufuchsen. Und Linux ist wirklich ein System, wo es sich lohnt, auch ein bisschen Zeit zu investieren. Ja, natürlich unsere Seite nochmal für weitere Informationen, wie auch immer. Ne? Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, schauen sich die anderen Beiträge an. Und an dieser Stelle Fragen, Wünsche, Anregungen am LBD selbst. Am 15. Mai haben Sie die Gelegenheit, sich auf unseren Fragen- und Antwortkanal einzufinden. Wir sind dann da vor Ort und stehen Ihnen dann für Ihre Fragen und Antworten zur Verfügung. Aber auch die anderen Looks können Sie auch dann gerne ansprechen. Ne? Die sind auch gerne da. Und auch sonst, wenn Sie Fragen haben, wir sind jeden Donnerstag sind wir da in online dann im Chat vorhanden. Und auch da können Sie sich denn da gerne denn mit Ihren Problemchen dann an uns wenden. Oder auch an irgendeinen Look in Ihrer nächsten Nähe. Ne? Die sind alle sehr hilfsbereit und helfen Ihnen da gerne weiter. Ja, gut. Wie gesagt, wir von Look Nürnberg haben noch ein paar andere Vorträge auch noch in der Pipeline. Wie gesagt, wir haben noch einen, warum jetzt quasi freie Software Linux denn anwenden. Schauen Sie sich den auch nochmal an. Ansonsten bleibt mir erstmal zu sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie zugeschaut haben. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß hier auf dem LBD und viele interessante Gespräche mit uns allen. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Und machen Sie es gut, sagt Ihnen hier der Jürgen von der Linux User Group Nürnberg. Machen Sie es gut und ciao, ade.